NDR Info. Themen des Tages.
Super Stimmung, super Spiel. Kann es durchaus sein, dass sie Europameister werden.
Ja. Ich sag Finale.
Naja, bis zum EM-Finale im Berliner Olympiastadion sind es genau noch 3 Wochen hin. Aber nach den Siegen gegen Schottland und Ungarn steht für Gastgeber Deutschland immerhin der Einzug ins Achtelfinale schon fest. Beim letzten Gruppenspiel heute Abend gegen die Schweiz geht es also nur noch um die Frage, ob die deutsche Elf als Gruppensieger in die K.O.-Runde einzieht. Dazu später mehr in dieser Sendung. Weitere Themen unter anderem: der Bundeswirtschaftsminister auf Ostasienreise, Kanzler und Oppositionschefs in Sommerinterviews und ein Jahr nach dem Marsch seiner Wagner-Söldner auf Moskau. Prigoschins Erbe belastet Russland weiter. Ich bin Ulrike Heckmann, guten Abend. Südkorea zum Auftakt, anschließend 3 Tage China. Bundeswirtschaftsminister Habeck hat heute seine Ostasienreise beendet. Dabei bemühte sich der Grünen-Politiker auch um eine Entschärfung des Streits zwischen China und der EU um Zölle auf Elektroautos. Die nun vereinbarten Gespräche seien ein erster guter Schritt auf einem noch langen Weg, so Habeck wörtlich. Aus Hangzhou, Hauptstadtkorrespondentin Lissi Kaufmann.
Vizekanzler Robert Habeck ist zufrieden mit seinem Ostasienbesuch. Das macht er am letzten Tag seiner Reise im chinesischen Hangzhou deutlich. Auch deshalb, weil er auf seiner Rückreise nach Berlin ein kleines Mitbringsel im Gepäck hat. In den Handelsstreit zwischen der EU und China kommt Bewegung. China ist jetzt bereit, mit der EU über die angekündigten Zölle auf chinesische E-Autos zu verhandeln. Genau das, was Habeck bei seinen politischen Gesprächen in Peking erreichen wollte. Immer wieder hat er erklärt, dass auch die EU freie Märkte bevorzugt, sich aber gegen übermäßige chinesische Subventionen für die eigene Branche wehren will. Parallel zu Habeck telefonierte auch EU-Handelskommissar Dombrovskis mit Peking.
Seit gestern Abend wird geredet und jetzt auch in konkreten Verhandlungsformaten. Das ist noch lange nicht ein Durchbruch, noch lange nicht, dass man da Entwarnung geben kann. Aber es sind erste Schritte und die waren noch vorgestern nicht absehbar. Also insofern ja, kurz gesagt, bin ich zufrieden.
Beim Besuch des baden-württembergischen Autozulieferers ZF in Hangzhou zeigt sich Habeck aber auch selbstkritisch. Die großen Nationen, mit denen Europa sich messen müsse, hätten genaue Pläne für die kommenden Jahrzehnte und stellten dafür auch Geld bereit. Europa hat diesen Plan nicht ausreichend, so Habeck. Am Abend fliegt er nach Berlin zurück.
In seiner Partei, der SPD, rumort es. Viele Genossinnen und Genossen fordern vom Bundeskanzler nach dem schwachen Ergebnis der Sozialdemokraten bei der Europawahl ein stärkeres Auftreten. Auch von den Regierungschefs der ostdeutschen Länder musste sich Scholz in dieser Woche viel Kritik anhören. Nicht zuletzt aus Sorge nach den starken Ergebnissen von AfD und Bündnis Sahra Wagenknecht im Osten. Heute nun, da stellte sich Olaf Scholz den Fragen von Markus Preis im ARD die Sommerinterview für den Bericht aus Berlin. Jan-Friedrich Willems, unser Korrespondent in Berlin, hat zugehört. Wie hat Scholz auf Sie gewirkt? War ihm der Druck anzumerken?
Vielleicht ein wenig. Also er wirkte nicht direkt nervös, aber ich glaube, ihm ist da doch eine gewisse Mattheit anzusehen. Der Kanzler sprüht jetzt auch nicht unbedingt vor Energie in diesem Sommerinterview. Das muss man der Ehrlichkeit halber natürlich zugeben, das tut er generell eher selten. Aber es gibt ja auch gelegentlich noch den anderen Scholz, wenn er sich im Bundestag mit Friedrich Merz streitet oder vor kurzem auch bei den Bürgerdialogen, beim Demokratiefest, im direkten Gespräch mit den Menschen. Da blitzt er dann doch manchmal so seine Lebendigkeit auf. Nur in diesem Interview bekommen wir davon leider nichts zu sehen. Das ist eher schon die Standard-Scholz-Mart-Kost, die wir da bekommen.
CDU-Fraktionschef Friedrich Merz, der parallel im ZDF Rede und Antwort stand heute, hat einmal mehr die Ampelkoalition für den Wahlausgang auch bei den Kommunalwahlen etwa in Thüringen verantwortlich gemacht. Wie hat Scholz das dargestellt?
Der Kanzler ist da weitaus weniger angriffslustig. Er bleibt da sehr nah an den Sachfragen und ein ganz großes Thema ist für ihn die Aufarbeitung der Corona-Pandemie. Da sieht er ganz deutlich einen Grund für die Polarisierung der Gesellschaft und auch für die große Unzufriedenheit, gerade im Osten mit den etablierten Parteien. Deshalb spricht er sich jetzt in diesem Sommerinterview auch für einen Bürgerrat aus, der die Corona-Pandemie und vor allem die Maßnahmen der Politik aus dieser Zeit aufarbeiten soll. Entscheiden muss das am Ende aber der Bundestag und wir wissen ja, dass die FDP zum Beispiel eher eine Enquete-Kommission befürwortet. Für den Kanzler ist bei den Bürgerräten aber der große Vorteil, dass die eben auch in Anführungsstrichen ganz normale Menschen mit ins Spiel bringen. Das ist dann keine schlechte Taktik, um dem Argument entgegenzuwirken, die Politik wäre so bürgerfremd und bürgerfern.
Das Thema Finanzen hat ja offenbar auch eine größere Rolle gespielt bei diesem Sommerinterview. Was war da vom Kanzler zu hören?
Ja, der Kanzler weiß natürlich, dass dieser Haushalt 2025, über den gerade verhandelt wird, dass der darüber entscheidet, wie und ob es mit der Ampel weitergeht. Aber es ist auch so wie in den letzten Wochen, er gibt da keine interner Preis aus den Verhandlungen, wohl aber, dass das alles ganz gut laufe und dass man auf Kurs sei, noch im Juli etwas zu präsentieren und dass im Übrigen die Gespräche auch sehr konstruktiv laufen. Ich glaube, da fruchtet gerade so ein bisschen die Taktik des Kanzlers, die Diskussionen innerhalb der Ampel nicht auch noch nach außen zu tragen. Er will da eine seriöse, zielorientierte Truppe präsentieren. Denn er weiß schon, dass dieser ständige öffentliche Krach sehr dazu beigetragen hat, dass die Menschen keine Lust mehr auf die Ampel haben.
Debatten gibt es ja gerade auch wieder um das Bürgergeld, auch mit Blick auf die aus der Ukraine Geflüchteten hier bei uns in Deutschland. Inwieweit war das Thema?
Ja, da wurde ja heute eine Forderung von CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt bekannt. Der fordert, die ukrainischen Flüchtlinge sollen bei uns arbeiten oder in die Westukraine zurückgeschickt werden, was bei der SPD natürlich für Entsetzen gesorgt hat. Da hat der Vize-Fraktionschef im Bundestag, Dirk Wiese, darauf geantwortet, dass auch die Westukraine ständig bombardiert wird, dass man da also auf keinen Fall Menschen zurückschicken könnte. Vom Kanzler selbst haben wir in diesem Sommerinterview dazu nichts gehört. Er hat sich allerdings zum Bürgergeld geäußert, aber nur in Bezug auf anstehende Veränderungen. Er sagt, man müsse die Treffsicherheit des Bürgergeldes erhöhen und man müsse dafür sorgen, dass niemand, der arbeiten könnte, das nicht auch tut.
Ich habe es eben schon erwähnt, CDU- und Fraktionschef Merz stand im Sommerinterview des ZDF Rede und Antwort. Das ist also so eine Art TV-Fernduell zwischen dem Kanzler und dem Oppositionschef heute Abend. Was ist der Tenor beim Merz?
Sie haben ja eben schon die Europawahlaussagen von Merz angesprochen und das zieht sich durch dieses gesamte ZDF-Sommerinterview durch. Der ist echt kämpferisch. Er sagt zum Beispiel in Bezug auf seine Ankündigung, die AfD zu halbieren, die Opposition könne diese Partei gar nicht halbieren, wenn die Regierungspolitik die AfD verdoppelt. Er greift speziell Wirtschaftsminister Robert Habeck an, wirft ihm vor, am Verlust der deutschen Wettbewerbsfähigkeit schuld zu sein. Aber er knöpft sich auch das Bündnis Sarah Wagenknecht vor und bekräftigt seine Haltung, auf Bundesebene nicht mit dem BSW zu kooperieren.
Nochmal zum Kanzler. Das ARD-Interview mit ihm wurde am Vormittag aufgezeichnet. Im Anschluss empfing der Kanzler den argentinischen Präsidenten Milei. Was ist über das einstündige Treffen bekannt? Es gab ja keine Pressekonferenz im Anschluss.
Nee, eine Pressekonferenz nicht, aber uns liegt hier im ARD-Hauptstadtstudio ein Statement vor, in dem der Kanzler verteidigt, dass er sich mit Milei getroffen hat. Das ist ja keine ganz unstrittige Person. Aber der Bundeskanzler hat gesagt, es sei halt seine Aufgabe, mit denen zu reden, die demokratisch ins Amt gewählt wurden. Und man habe bisher gute Beziehungen mit Argentinien gehabt und die wolle man auch aufrechterhalten. Und ganz konkret geht es ihm da um das Freihandelsabkommen zwischen der EU und den Mercosur-Staaten, das gerade geplant wird, an dem gearbeitet wird. Denn das ist enorm wichtig in diesem Zusammenhang. Argentinien hat große Lithiumvorkommen und die sind für Batterien und damit für die E-Mobilität wichtig, also für unsere Mobilitätswende in Deutschland, eine ganz, ganz große Herausforderung für Deutschland.
Aus Berlin, Hauptstadtkorrespondent Jan-Frederik Willems. Der Deutsche Patrick Kreiker ist heute in der Türkei aus dem Gefängnis entlassen worden. Ein Gericht hatte ihn 2018 in einem Terrorprozess zu mehr als 6 Jahren Gefängnis verurteilt. Aus Istanbul unsere Korrespondentin Karin Senz.
Heute Morgen um 10 Uhr Ortszeit konnte Patrick Kreiker nach eigenen Angaben das Gefängnis bei Ankara verlassen, nach dem Ende seiner regulären Haftzeit. Wirklich frei ist der 35-Jährige aus Gießen allerdings noch nicht. Er muss auf einer Polizeistation Fingerabdrücke abgeben und Formalitäten erledigen. Danach kommt er in Abschiebehaft. Ob Kreiker die Türkei schon heute oder erst in den nächsten Tagen verlassen kann, ist nicht klar. Dem ARD-Hörfunkstudio Istanbul sagte er am Telefon, es gehe ihm soweit gut, er sei glücklich. Er habe mit seiner Mutter zu Hause in Deutschland per Video telefoniert. Kreiker war im Frühjahr 2018 an der türkisch-syrischen Grenze festgenommen worden, weil er sich angeblich der Kurdenmiliz YPG anschließen wollte. Ein Gericht in Schirnak im Südosten der Türkei hat ihn dann zu 6 Jahren und 3 Monaten Gefängnis verurteilt. Er soll Mitglied einer Terrororganisation gewesen sein und in ein Sperrgebiet eingedrungen sein. Freunde und Familie betonten, er habe in der Türkei nur wandern wollen. Die Türkei stuft die YPG als syrischen Arm der verbotenen kurdischen PKK und damit ebenfalls als Terrororganisation ein. Kritiker hatten in seinem Fall politische Motive Ankaras gesehen und der Bundesregierung vorgeworfen, sich nicht genug für ihn einzusetzen.
Die Söldner der sogenannten Gruppe Wagner mit Jewgeni Prigoschin an der Spitze waren jahrelang treue Gefolgsmänner von Russlands Präsident Wladimir Putin. Vor genau einem Jahr jedoch forderte Prigoschin den Kremlchef heraus. Nahezu ungehindert marschierte er mit seinen Kämpfern auf Moskau zu. Der Aufstand gegen die russische Militärführung scheiterte, aber er sorgte international für Aufsehen. Offiziellen Angaben zufolge starb der Chef der Privatarmee 2 Monate später bei einem Flugzeugabsturz. Welche Spuren hat all das hinterlassen? Anlässlich des Jahrestages hat mein Kollege Alex Franz mit Leslie Schübel darüber gesprochen, Expertin für internationale Politik mit Schwerpunkt Russland bei der Körber-Stiftung, und hat sie zunächst gefragt, wie sehr der Marsch von Prigoschins Truppen auf die russische Hauptstadt sie damals überrascht hat.
Um ganz ehrlich zu sein, von dem Marsch war ich sehr überrascht. Und ich glaube, dass die wenigsten Leute, die sich mit Russland beschäftigen, nicht davon überrascht waren. Es war ein Moment, in dem ganz unklar war, was passiert. Es war ganz viel Aufregung, in welche Richtung das gehen kann. Dass es dann diesen Rückzug gab, also dass es nicht den großen Marsch auf Moskau und den großen Umsturz gab, das hat mich dann weniger überrascht. Ich war mir jetzt nicht sicher, wie lange das gehen würde und in welche Richtung das noch Auswirkungen haben würde. Aber dass es wirklich Erfolg haben würde, war, glaube ich, nicht so wahrscheinlich.
Jetzt ein Jahr später, was würden Sie sagen, ist von diesem öffentlichkeitswirksamen Widerstand geblieben?
Wenig, muss man sagen. Ich glaube, dass was da für die russische Gesellschaft ein bemerkenswerter Moment war, dass zum ersten Mal seit der Vollinvasion im Februar 2022 die Leute öffentlich über Politik geredet haben. Die Leute sind nicht auf die Straße gegangen und es war nicht kein großes, wir schlagen uns auf die Seite von Prigozhin oder vom Kreml. Ne? Also es war jetzt nicht ein großer Aufwachmoment. Aber es war so, dass die Leute auf einmal in den Restaurants saßen und in der Öffentlichkeit über Politik gesprochen haben und sich ausgetauscht haben. Das ist wieder zurück an die Küchentische gegangen, beziehungsweise wird sich wieder wenig darüber überhaupt ausgetauscht. Aber das war ein Moment, in dem es das Potenzial gab, dass das Regime Putin Risse bekommt in seiner Unfehlbarkeit. Das ist nicht passiert. Und Putin hat dann was auch sehr wenig überraschend war, so reagiert, dass Prigozhin jetzt nicht mehr gibt.
Ja, Prigozhin, Sie sagen, es ist nur wenige Wochen später bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Bis heute gibt sein Tod aber ja Rätsel auf. Nicht wenige Russen glauben, dass Prigozhin noch lebt. Putin selbst hat einen Racheakt immer abgestritten und stattdessen ja nahegelegt, dass die Wagner-Führung an Bord dieser Maschine unsachgemäß mit einer Granate hantiert habe und die dann explodiert sei. Wie sehen Sie das?
Ich glaube, das ist ein ganz klassischer Fall von der liebsten Übung russischer Propaganda, und das ist gar nicht unbedingt ein Gegennarrativ festzusetzen, sondern einfach ganz viele verschiedene Geschichten, die alle ein bisschen unterschiedlich sind, in die Welt zu setzen, sodass am Ende alle sagen, man weiß ja gar nicht so richtig, was passiert ist.
Hat Putin denn aus Ihrer Sicht damals damit ein für alle Mal klargestellt, was seinen Gegnern drohen kann im schlimmsten Fall?
Das hat er schon lange vorher klargestellt. Das hat er mit der Vergiftung von Nawalny klargestellt. Das hat er auch in eigenen Reihen im Vorhinein bereits klargestellt. Aber er hat es ein weiteres Mal bewiesen. Und in diesem Fall war es natürlich jemand, der sehr nah an ihm ran war und sehr öffentlichkeitswirksam sich gegen ihn gestellt hat. Ich glaube, das System der Angst wurde weiter verstärkt.
Wie umstritten oder auch wie unumstritten ist Putin denn jetzt?
Ich glaube, umstritten ist nicht so richtig das korrekte Wort dafür. Es gibt ja wenig demokratischen Exkurs, in dem man sowas debattieren würde. Ich glaube, wenn man sich die russische Gesellschaft anschaut, dann kann man ungefähr sagen, 10% sind super patriotisch, super dafür, stehen hinter diesem Krieg, wollen im Zweifelsfall noch stärkere Kriegsführung gegen die Ukraine. Dann haben wir 10%, die das alles ziemlich gut finden, aber die jetzt auch nicht bereit wären, da richtig sich für einzusetzen. Und dann haben wir auf der anderen Seite 10%, die Opposition sind und sich als solche definieren, die auch bereit wären, auf die Straße zu gehen. Und nochmal 10%, die prinzipiell gegen das sind, was da an der Spitze passiert. Und dann haben wir die 60%, die da noch übrig bleiben in der Mitte. Die wollen damit einfach nichts zu tun haben. Für die ist es am unkompliziertesten, sich nicht gegen irgendwas zu stellen, nicht allzu viel zu hinterfragen. Die wollen ihre Ruhe haben, die sind im Grunde zufrieden, wenn sie ihr Essen haben und einen Job und fließend Wasser. Und ja, das ist die Mehrheit der Bevölkerung.
Leslie Schübel, Expertin für internationale Politik mit Schwerpunkt Russland bei der Körperstiftung, im Interview mit meinem Kollegen Alex Franz. Nach einer Panne an einer Wasserleitung war auf Capri das Süßwasser knapp geworden. Mittlerweile konnte die Leitung repariert werden und das Trinkwasser fließt wieder. Verena Schelter erzählt mir.
Aufatmen auf Capri. Seit der Nacht fließt das Trinkwasser wieder durch die Leitung. Bürgermeister Paolo Falco hat deswegen das Einreiseverbot für Touristen aufgehoben. Bei Reparaturarbeiten an der Leitung, die die Insel mit Trinkwasser versorgt, hat es eine Panne gegeben. Capri war deshalb seit Samstag von der Trinkwasserversorgung abgeschnitten. Die lokalen Behörden verhängten einen Einreisestopp für Touristen. Nur Einwohner der Insel durften dort noch an Land gehen. Capri verfüge in dieser Notlage über keinerlei Wasservorräte, die den Bedarf der Einwohner und Touristen decken könne, hieß es in einer Verordnung. Die Versorgung erfolgte nur aus lokalen Wasserspeichern. Nach massivem Druck von Hoteliers und Reiseveranstaltern hatte Falco die Verordnung kurz darauf aber wieder ein wenig gelockert, und zwar für Touristen mit Reservierungen für Hotels und Ferienwohnungen, die über ausreichende eigene Wasservorräte verfügen. Grund für den Defekt an der Wasserleitung war nach Angaben des Präfekten von Neapel, Michele Di Bari, eine Luftblase in der Leitung. Die eingeschlossene Luft habe den Durchfluss blockiert.
Nach den Überschwemmungen im Südosten der Schweiz dauern die Einsätze an. In einem Fluss im Kanton Graubünden wurde dabei heute die Leiche eines Mannes geborgen. Zwei weitere Vermisste werden immer noch gesucht. Katrin Hondl.
Etwa 200 Helfer seien im Einsatz, so der zuständige Polizeikommandant am Nachmittag. Das betroffene Gebiet im Misox-Tal erstrecke sich über 20 Kilometer. Die vergangenen Stunden seien schwierig gewesen, so der Polizeichef. Es ist ein trauriger Tag für die italienischsprachige Schweiz und das ganze Land, sagte Außenminister Ignazio Cassis, der als Vertreter der Schweizer Regierung ins Katastrophengebiet gekommen war. Heftiger Regen und Gewitter hatten im Misox-Tal zu Überschwemmungen und einem gewaltigen Erdrutsch geführt. Eine Gerölllawine zerstörte drei Wohnhäuser. Autos wurden von den Wassermassen mitgerissen. Komplett zerstört wurde auch ein rund 200 Meter langer Streckenabschnitt der Autobahn A13, einer wichtigen Transitroute für den Nord-Süd-Verkehr über den San Bernardino-Pass. Es gebe wenig Hoffnung, dass die A13 in absehbarer Zeit wieder betriebsfähig sei, heißt es. Etwas entspannt hat sich die Lage im Kanton Wallis. Der bekannte Ferienort Zermatt unterhalb des Matterhorns war wegen Überschwemmungen bis Samstagabend von der Außenwelt abgeschnitten. Nun ist ein Teilstück der Bahnlinie nach Zermatt wieder in Betrieb und die Straße wieder befahrbar.
Damit zum Sport und zur EM. Letzte Vorrundenspiele heute in der Gruppe A. Schottland spielt in Stuttgart gegen Ungarn, die Schweiz in Frankfurt gegen Deutschland. Bevor wir über das Sportliche reden, ein Blick auf Kritik an der Organisation dieser EM. Sie gilt der An- und Abreise mit dem ÖPNV. Schon nach der Partie England gegen Serbien vor einer Woche in Gelsenkirchen hatten Fans über Chaos und überfüllte Bahnsteige bei der Abreise geklagt. Offenbar nicht der einzige Fall bei dieser EM.
Nächste Haltestelle, Gelsenkirchen Hauptbahnhof.
Extra für die Europameisterschaft hat Schalke-Legende und EM-Botschafter Gerald Asamoah die Ansagen für die Straßenbahnen in Gelsenkirchen aufgenommen. Für so etwas hatten viele Fans aber kein Ohr beim ersten Spiel dort zwischen Serbien und England. Auch bei Miguel Delaney war der Frust groß. Der Reporter der englischen Zeitung The Independent war schon bei vielen Turnieren. Die EM in Deutschland sei die am schlechtesten organisierte, schreibt er in den sozialen Medien, als er auf dem Weg zum Stadion in einer vollen Straßenbahn steckt. Inzwischen ist der Frust etwas verraucht.
Der Schlüssel zu einem Turnier ist ganz einfach. Leicht zu und von einem Stadion zu kommen. Hier war es mit das Schlimmste, was ich je erlebt habe. Vor allem in Nordrhein-Westfalen. Gelsenkirchen. Düsseldorf war auch nicht viel besser.
Gerade vom ersten Spiel in Gelsenkirchen finden sich in den sozialen Medien etliche Bilder und Videoclips von vollen Bahnsteigen mehrere Stunden nach Abpfiff. Die englische Fanbotschaft schreibt in einem Statement von teils gefährlicher Überfüllung. Der Gelsenkirchener Verkehrsdezernent Jörg Konietzka ist überrascht über diese massive Kritik. Er zieht insgesamt ein positives Fazit, sagt dann aber auch:
Ja, es gab Stauungen, ja, man musste warten, aber ich glaube, man kann sich das auch erklären, wenn 50.000 Menschen gleichzeitig mehr oder weniger in eine Richtung reisen wollen, das heißt zum Hauptbahnhof Gelsenkirchen und dann weiter über die Rheinschiene Düsseldorf und Köln, dass es dann auch zu Wartezeiten kommt. Wir können nicht 50.000 Menschen gleichzeitig transportieren.
Insgesamt sei die Verkehrsperformance nicht übermäßig schlecht. Eher das neue Normal, meint dazu Christian Böttger, Verkehrsexperte von der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin.
Es ist keine Katastrophe, aber man sieht natürlich, dass das deutsche Netz in Wirklichkeit eben an der Überlastungsgrenze ist. Uns fehlt eben dann auch das Personal, um reagieren zu können, wenn eben dann mal wirklich zusätzlich Leute kommen. Früher hat man dann eben Sonderzüge gefahren, das geht eben jetzt auch nicht mehr.
Auch während der EM klagen viele über schwer planbare Reisen und Verspätungen. Die Bahn selbst gibt in einer Zwischenbilanz Störungen auf den Hauptachsen zu. Independent-Reporter Miguel Delaney ist schon vor dem Turnier von deutschen Kollegen gewarnt worden.
Die Warnung ist das eine. Es war trotzdem anders, als ich erwartet habe. Ich reise Woche für Woche durch England. Wir beschweren uns sehr über unsere Bahn, aber die Deutsche Bahn ist noch schlechter.
Insgesamt hat die Deutsche Bahn rund 3 Millionen Fahrgäste in der ersten Woche gezählt. Das sei mehr als bei jedem anderen Fußballturnier früher. 14 Sonderzüge am Tag würden eingesetzt. Täglich ergebe das rund 10.000 Extraplätze im Fernverkehr. Eine Deutschlandfunk-Abfrage unter den lokalen Verkehrsbetrieben der 10 Gastgeberstädte zeigt, eigentlich sind alle sehr zufrieden. Außer kleineren Störungen habe es in den Gastgeberstädten keine nennenswerten Probleme gegeben. Und die Erfahrungen der ersten Spieltage sollen jetzt helfen, noch besser zu werden.
Wenn man bedenkt, was wir jetzt alles noch zusätzlich auf die Beine gestellt haben und an zusätzlichen Fahrten anbieten, trotz der Probleme auch Fahrpersonal zu bekommen, glaube ich, haben wir da ganz Großes geleistet.
Sagt auch der Gelsenkirchener Verkehrsdezernent Jörg Konietzka. Vielleicht erleben das dann die englischen Fans noch einmal. Sollte ihr Team Gruppe C gewinnen, spielt es im Achtelfinale wieder auf Schalke. Dann begrüßt sie auch Gerald Asamoah noch einmal.
Nächste Haltestelle, Gelsenkirchen Hauptbahnhof.
EM-Reporter Matthias Friebe berichtete. Reden wir also über das Sportliche dieses EM-Abends, unter anderem mit dem letzten Vorrundenspiel der deutschen Elf gegen die Schweiz. Die Erwartungen sind hoch.
Wir haben richtig Bock.
Die Vorfreude ist auf jeden Fall da. Hoffentlich ein ganz spannendes und hoffentlich kein torloses Spiel.
Heute geht 2-1 aus für Deutschland.
3-2.
2-1.
3-1.
3-0.
Ha, ein Sieg natürlich, nichts anderes.
3-0.
Charlene Janocha ist jetzt bei mir im Studio. Wir haben die Fans in Frankfurt gerade gehört. Schafft das Team von Julian Nagelsmann den Gruppensieg heute?
Ja, mit solchen Fans im Rücken ist das zumindest schon einmal eine gute Voraussetzung. Schon ein Unentschieden würde genügen, um die Tabellenführung zu verteidigen. Sollte die deutsche Nationalmannschaft hingegen verlieren, dann würden die Schweizer noch an ihnen vorbeiziehen, ganz unabhängig davon, wie Schottland und Ungarn im Parallelspiel auseinandergehen. Deutschland hat gegen die Schweiz noch nie bei einer Fußball-Europameisterschaft verloren. Aber fairer Einwand, bisher gab es die Partie bei einer EM auch noch nie. 21 Uhr ist Anpfiff, Deutschland gegen die Schweiz in Frankfurt wird gekickt und ab 20.15 Uhr schon geht's hier los bei uns mit der Begleitung der Partie mit allem Drum und Dran. Apropos alles Drum und Dran, Alexander Blessin wird wohl den FC St. Pauli mit allem Drum und Dran in Zukunft trainieren. Nach NDR-Informationen ist der Bundesliga-Aufsteiger offenbar auf der Suche nach einem Nachfolger von Erfolgscoach Fabian Hützler fündig geworden. Der 51-Jährige besitzt in Belgien bei Union Saint-Gilloise noch einen Vertrag bis 2025. Eine Ablöse im einstelligen Millionenbereich ist aber durch Hützlers Abgang aufzubringen. Bevor es für den Deutschen Fußballbund heute Abend also rund geht, hatten die Verantwortlichen des DFB noch etwas anderes auf dem Zettel. Und zwar die Verkündigung, dass in nicht allzu ferner Zukunft mehr Mannschaften in der Fußball-Bundesliga der Frauen vertreten sind, als das zurzeit der Fall ist. 12 Teams sind es jetzt, 2 werden es mehr. Marcel Stober hat die Einzelheiten.
Die Aufstockung auf 14 Teams kommt und sie kommt bereits zur übernächsten Saison. Das bedeutet, in der kommenden Spielzeit gibt es regulär nur einen Absteiger aus der Fußball-Bundesliga der Frauen. Aus der zweiten Liga sollen es 3 Clubs in die höchste Spielklasse schaffen. Sollten dort aber sportlich qualifizierte Vereine etwa aus finanziellen Gründen nicht erstklassig spielen können oder wollen, würde kein Verein aus der Bundesliga absteigen. Der Vorstand des Deutschen Fußballbundes hat die Aufstockung der Bundesliga beschlossen. Laut DFB hat sich die Mehrheit der Clubs das gewünscht. Der Frauenfußball sei in den vergangenen Jahren immer weiter gewachsen. Skepsis an den Plänen kam zuletzt aus Wolfsburg. Direktor Frauenfußball Ralf Kellermann meinte, die 4 zusätzlichen Spieltage könnten zu Terminproblemen für die international spielenden Clubs führen. Die Fußball-Bundesliga der Frauen ist seit der Saison 1997-98 eingleisig. Seitdem sind immer 12 Teams gegeneinander angetreten.
Weltranglistenerster im Tennis, Jannik Sinner, hat das ATP-Turnier in Halle gewonnen. Die perfekte Generalprobe für den anstehenden Rasenklassiker in Wimbledon. Stefan Kaußen war mit dabei.
Jannik Sinner hat zum ersten Mal ein ATP-Turnier dieser Kategorie auf Rasen gewonnen. 7:6 und 7:6 gegen den Polen Hubert Hurkacz. Der hatte im Halbfinale noch Alexander Zverev geschlagen. Aber Jannik Sinner dachte vor 11.500 Zuschauern auch an die besondere Atmosphäre und er bedankte sich bei den Zuschauern. Er erinnerte sich zurück an sein ganz enges Viertelfinale gegen Lokalmatador Jan-Lennard Struff.
Es ist einfach super hier zu spielen. Ich hatte ein sehr schwieriges Match gegen Struff, aber ihr wart immer so fair, deswegen muss ich mich sehr, sehr bedanken und vielleicht sehen wir uns wieder nächstes Jahr. Dankeschön.
Die ganz Großen werden wiederkommen, auch im 32. Jahr des Rasenturniers. Vor Wimbledon ist die Nummer 1 der Welt auch Topfavorit auf den Titel. In London, Jannik Sinner aus Südtirol.
Aufbauende Worte gab es nach dem Sieg von Sinner noch an seine Freundin Anna Kalinskaya, die in Berlin bei den Ladies Open zwar 6 Tennis-Matchbälle hatte, trotzdem aber Jessica Pegula im Finale noch unterlag. Max Verstappen hat in Barcelona heute seinen 7. Sieg in der Formel-1-Saison gefeiert. Was so eindeutig und dominant klingt, war aber eigentlich viel enger. Zumindest heute, Volker Hirt.
So leicht wie in den Jahren zuvor ist es nicht mehr. Max Verstappen spürt den Atem der Konkurrenz im Nacken. Das kennt er so nicht. In Barcelona hat ihm die perfekte Strategie des Teams geholfen. Genau zum richtigen Zeitpunkt wurde er jeweils zu den Reifenwechseln gerufen. Da waren die anderen nicht ganz so perfekt. Lando Norris im McLaren wurde wie zuletzt in Montreal Zweiter, ärgerte sich mächtig, denn 3-4 Runden mehr und er wäre dran gewesen an Verstappen. Mercedes hat einen klaren Schritt nach vorne gemacht mit den Plätzen 3 und 4 und noch vor Ferrari. Lewis Hamilton stand zum ersten Mal in dieser Saison auf dem Podium. Nico Hülkenberg wurde 11. Mehr war nicht drin mit seinem unterlegenen Haas.
Nächster Grand Prix dann in Österreich am 30. Juni.
Danke an Charlene Janocha.